Wir befinden uns hier bei den sogenannten kleinen Knetersteinen 1 und 2. Ein, wie ich finde, wunderbares Beispiel für zwei Großsteingräber. Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich hierbei um Grabanlagen, die mit Hilfe von riesigen Steinen errichtet wurden. Die Anlagen fallen in die Zeit der Megalithik, die von 5000 bis 2000 vor Christus reichte. Das bedeutet, dass einige Gräber sogar schon vor dem Bau der ägyptischen Pyramiden existiert haben. Der Begriff Megalithik stammt aus dem Griechischen und bedeutet zu Deutsch große Steine, wobei Mega für groß und Lithos für Stein steht. Falls ihr euch noch nichts unter dem Begriff der Megalithik vorstellen könnt, denkt einfach an den berühmten Steinkreis von Stonehenge oder an die berühmten Hinkelsteine aus Asterix und Obelix, die in einer Reihe aufgestellt werden. Neben Steinkreisen und Steinreihen stellen die verschiedenen Formen von Großsteingräbern die häufigsten Bauten dar. Dazu zählen Dolmen, die einfachste Form von Megalithgräbern, oder auch Hünenbetten, wie es zum Beispiel auch die kleinen Knetersteine sind. Hünenbetten sind die größte Form von Großsteingräbern. Sie können bis zu 100 Meter lang sein. In ihrer Umfassung aus aufrecht stehenden Findlingen befindet sich dann die eigentliche Grabkammer. Die Anlage, die wir hier sehen können, wird der Trichterbecherkultur zugewiesen, die von etwa 4200 bis 2800 vor Christus andauerte. Dabei handelt es sich um eine Kultur aus der Jungsteinzeit, die sich vor allem durch ihre charakteristischen Keramikgefäße auszeichnet, die sogenannten Trichterbecher. Sie war vor allem in Skandinavien und Nordeuropa verbreitet, darunter vor allem aber auch im Norden des heutigen Deutschlands. Wenn ihr die Trichterbecherkultur hautnah erleben wollt, könnt ihr der Straße der Megalithkultur folgen, zu der auch die kleinen Knetersteine zählen. Die Straße führt euch zu 33 archäologischen Stationen mit 70 Großsteingräbern aus der Jungsteinzeit. Neben den beeindruckenden Gräbern gibt es eine nicht weniger beeindruckende Landschaft zu entdecken. Die kleinen Knetersteine sind somit nicht nur ein faszinierendes Beispiel für Großsteingräber, sondern geben auch Einblick in das Leben und die Kultur der Menschen, die vor Tausenden von Jahren hier gelebt haben. Sie sind ein wichtiger Teil des kulturellen Erbes Norddeutschlands und ein Zeugnis der beeindruckenden Baukunst der Vergangenheit. Wie die Anlage genau erbaut wurde, erzählt euch nun Johannes.
Hallo zusammen, um mich kurz vorzustellen, mein Name ist Johannes. Ich war schon an so manchem Megalithgrab auf der ganzen Welt und ich glaube, ich habe es jetzt raus, wie damals diese Hünenbetten errichtet wurden. Wie zwei Riesen liegen die Hünenbetten vor Kleinkneten da, findet ihr nicht auch? So beschreibt es auch 1660 der Bentheimer Pastor und Gelehrte Johannes Pickard. Er war der Meinung, dass diese großen Anlagen nur das Werk von Riesen sein könnten. Doch im 18. Jahrhundert änderten sich die Meinungen und man war sich sicher, die Findlinge wurden mit Hebebäumen und Krähen an ihre Position gebracht. Doch ich und meine Kollegen aus dem 20. Jahrhundert sind der Meinung, die Steine wurden mittels hölzerner Rollen, wahrscheinlich geglätteten Baumstämmen, transportiert. Um die Decksteine zu platzieren, wurden Rampen gefertigt, welche auch durch Spuren im Boden nachgewiesen werden konnten. Auf den hölzernen Schienen wurden die Findlinge wohl mit einem Holzschlitten an diesen Ort gezogen. Dabei war die Kraft von mehreren hundert Personen nötig, je nach Größe des Steins. Wahrscheinlich wurden auch Zugtiere eingesetzt. Wie ich darauf komme, auf meinen Reisen konnte ich beobachten, dass auch noch heute in einigen Teilen der Welt große Steinanlagen errichtet werden. Dort habe ich gesehen, dass die Errichtung dieser Anlagen nur unter größtem Kraft- und Zeitaufwand möglich ist. Eine ähnliche Vorgehensweise ist hier auch denkbar. Auf Grundlage dessen habe ich für Kleinkneten 1 bei 100 Personen einen Arbeitsaufwand von 3,5 Monaten mit einem 10-Stunden-Arbeitstag errechnet. Da die Menschen damals ausschließlich Selbstversorger waren, mussten sie gleichzeitig für ihre Ernährung sorgen und deshalb hat es wohl wesentlich länger gedauert, so ein Großsteingrab zu bauen. Wenn wir uns das rekonstruierte Hünenbett Kleinkneten 1 anschauen, so fällt auf, dass es etwa 50 Meter lang und 7 Meter breit ist. Die verwendeten Findlinge wiegen in ihrer Gesamtheit etwa 280 Tonnen. Das entspricht ganzen 19 Eisenbahnwaggons. Die Erde, die dabei zum Hügel aufgeschüttet wurde, passt in 25 Waggons. Kleinkneten 2 ist mit 34 Meter Länge etwas kleiner als das Nachbargrab, umfasst dafür drei Grabkammern. Das ist für Niedersachsen einzigartig. Ich hoffe, ihr wisst jetzt besser darüber Bescheid, wie die großen Steine an diesen Ort gelangt sind. Werft doch mal einen Blick in die Grabkammer von Kleinkneten 1. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Gräber genutzt wurden?
Die Megalithanlagen von Kleinkneten sind Grabanlagen, in deren Grabkammern von etwa 3500 bis 2800 vor Christus menschliche Überreste beigesetzt wurden. Auch in späteren Epochen wurden die sichtbaren Megalithanlagen noch genutzt, zum Beispiel für gelegentliche Nachbestattung. Schauen wir mal in die Steinzeit. Dort hat die kleine Helga gerade ihre Oma beerdigt. Vielleicht kann sie uns ja mehr erzählen.
Ich bin Helga von Steintisch. Leider ist vor einiger Zeit meine Oma gestorben. Da durfte ich zum ersten Mal bei einer Beerdigung in unserem Dorf Hünenbett dabei sein. Ich kann euch sagen, das war ganz schön viel Aufwand. Es mussten extra die schönsten Gefäße gemacht werden, um sie mit ins Grab zu geben. Viel schöner als die, die wir sonst benutzen. Ich habe mit meinen Tanten einen schönen Becher für meine Oma gemacht. Dann haben wir ein großes Festmahl vorbereitet und gefeiert. Das hätte meiner Oma sicherlich gefallen. Es gab so viele verschiedene Speisen und so viele Menschen sind aus der ganzen Gegend gekommen. Wir haben meine Oma alle zusammen zum Grab getragen. Ich durfte sie sogar mit in die Grabkammer bringen und ihr unsere schönen Keramikgefäße mitgeben. Wir mussten zwar erst ein paar Knochen zur Seite schieben, aber so ist Oma wenigstens nicht alleine.
Das klingt nach einer würdigen Bestattung. Neben den Keramikgefäßen haben die Archäologen auch Knochen, Steingeräte wie Beile oder Pfeilspitzen und auch Bernsteinperlen gefunden. Der spannendste Fund war allerdings ein interessantes Gefäß, auf dessen Bauchwandung sich 6 vorgezogene Öffnungen befinden. Es ist der einzige Fund dieser Art aus der Steinzeit. Die Archäologen diskutieren noch darüber, ob es sich um eine Lampe oder ein Zwirngefäß handelt. Die Knochenüberreste aus anderen Megalithanlagen zeigen, dass es sich bei den Gräbern um Gemeinschaftsgräber handelt, bei denen die Toten mit Grabbeigaben in der Grabkammer als Ganzkörperbestattung beigesetzt wurden. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass es auch Bestattungen von einzelnen Körperteilen und Knochen gab. Die Toten wurden nacheinander bestattet und wenn ein neuer dazukam, wurden wohl teilweise die Gebeine der schon Bestatteten zur Seite geschoben, um Platz zu schaffen. Doch wer hat das alles herausgefunden? Wer sind die Menschen, die sich dafür interessieren? Schon lange gibt es ein Interesse an den Megalithanlagen. Deshalb wurde schon früh angefangen, sie zu erforschen. So sind ein Großteil der Anlagen sogar schon vor dem 20. Jahrhundert ausgegraben, aber auch geplündert oder sogar als Steinbruch genutzt worden. Einige Großsteingräber sind so leider komplett verschwunden. Die Megalithgräber in kleinen Kneten liegen in einem archäologisch reichen Gebiet, was auch oft als Quadratmeile deutscher Vorgeschichte bezeichnet wird. Die ersten Ausgrabungen in den 1930ern waren nicht nur aufgrund ihres Umfangs bemerkenswert, sondern werfen auch Licht auf die archäologische Arbeit und den politischen Kontext in Niedersachsen zur Zeit des Dritten Reiches. Der Auslöser für die Grabungen von kleinen Kneten war das 1933 erschienene Buch »Germanische Gotteshäuser zwischen Weser und Ems« von Hermann Wille. Wille, ein archäologischer Laie, behauptete, dass es sich bei den Hünenbetten um Fundamente altgermanischer Kulthallen handele, was er auch mit Konstruktionszeichnungen belegen wollte. Diese Behauptungen, obwohl heute widerlegt, erregten damals großes Interesse, auch wegen Willes politischer Verbindungen. Der öffentliche Druck führte schließlich zur Entscheidung, seine Hypothesen durch die Ausgrabung eines Megalithgrabs zu überprüfen. Nach einer kritischen Rezension von Willes Buch durch den Archäologen Karl Hermann Jakob Friesen begannen die Ausgrabungen in kleinen Kneten. Trotz politischem Druck übernahm dieser die Leitung der Grabung am Hünenbett 1 im Juni 1934. Dabei gab es mehrere Wechsel in der Grabungsleitung, darunter war auch Günther Martini. Dieser wollte Willes Kulthallentheorie bestätigen und schreckte auch nicht vor der Manipulation von Befunden zurück. Er wurde schnell von Karl Michaelsen abgelöst, der die Grabungsleitung bis zum Ende innehatte. Es wurden viele Funde, wie zum Beispiel Bernsteinperlen, Pfeilspitzen, Steinbeile und menschliche Knochen entdeckt, aber keine Kultbauten, wie von Wille behauptet. Die Grabungen wurden als vorbildlich betrachtet, da Naturwissenschaftler wie Bodenkundler und Botaniker eingezogen wurden. Diese kamen unter anderem zu dem Schluss, dass der Erddamm im Hünenbett künstlich aufgeschüttet wurde. Diese Erkenntnis war entscheidend dafür, um Hermann Willes Kulthallentheorie zu widerlegen. Die Ausgrabung und Rekonstruktion des Hünenbettes I erfolgte mit Hilfe des Reichsarbeitsdienstes. Erst anschließend wendete man sich dem Grab Kleinen Kneten II zu, das überraschenderweise 3 Grabkammern enthielt. Es zeigte sich, dass die Hünenbetten 1 und 2 in Kleinen Kneten etwa zur selben Zeit existierten. Die Untersuchung der großen Steine von Kleinen Kneten spiegelte die vielfältigen Meinungen und Interessen im archäologischen Geschehen Deutschlands während des Dritten Reiches wider. Diese Episode zeigte, wie stark unterschiedliche Ansätze in dieser Zeit auf diesem Gebiet miteinander konkurrierten. Doch damit nicht genug der Herausforderung. Ein tragischer Brand zerstörte das Museum, das die Geschichte der Kleinen Kneter Steine bewahrte. Ein Verlust nicht nur von Artefakten, sondern auch von wertvollem Kontext, der uns leider zu einem Neuanfang zwang. Die Kleinen Kneter Steine sind nicht nur stumme Zeugen der Vergangenheit, sondern auch ein Spiegel des Wandels in der Archäologie. Ihre Geschichte ist noch nicht zu Ende geschrieben und jede Generation von Forschern trägt dazu bei, sie weiter zu entschlüsseln. Vielleicht ja auch du.